Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 12. März 2025. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, aber wie sicher ist die neutralitätsmüde, die unabhängigkeitsvergessene offizielle Schweiz noch? Das ist zu fragen und das ist das Thema meines Vortrags heute Abend im Kongresszentrum Thurgauer Hof in Weinfelden am Marktplatz. Es gibt noch ganz wenige Tickets. Helfen Sie uns, auch diesen Saal restlos zu füllen, wie vor einer Woche in Zürich. Melden Sie sich an, weltwoche.ch/Weinfelden, weltwoche.ch/Weinfelden. Und am 2. April geht es weiter unter dem gleichen Titel, aber mit einem ganz anderen Vortrag in Hochdorf, weltwoche.ch/Hochdorf, weltwoche.ch/Hochdorf. Ich werde niemals den gleichen Vortrag zweimal halten, sondern selbstverständlich die aktuellen Entwicklungen einbauen. Und die aktuellen Entwicklungen sind ja hochinteressant. Einigung in Chida, die Ukraine ist zu sofortiger Waffenruhe bereit. Die USA liefern erneut Waffen. Die Unterhändler der amerikanischen Seite und der ukrainischen Seite, die scheinen sich da verständigt und geeinigt zu haben. Erstmals ist die Ukraine bereit zu einer 30-tägigen Waffenruhe. Im Austausch werden die Amerikaner jetzt wieder Geheimdienstinformationen liefern und auch Waffen. Gleichzeitig wird der Druck verschärft auf Russland, um sich da auf diesen Friedenskurs einzulassen. Das ist die Friedensdiplomatie des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und dieser Durchbruch in Jeddah in Saudi-Arabien ist ein Triumph für die Trumpsche Diplomatie. Und sie ist natürlich auch ein Beweis dafür, dass die Mainstream-Medien sich einmal mehr fundamental geirrt haben in der Beurteilung eines Gegenwartsphänomens. Wir kennen das, wir haben uns daran gewöhnt, wenngleich es uns nach wie vor irritiert. Klimapolitik, Migrationspolitik, Corona-Politik, da lagen die Medien falsch und auch in der Beurteilung des Ukraine-Kriegs, seiner Ursachen, wie auch in der Beurteilung des amerikanischen Präsidenten. Warum liegen sie eigentlich so systematisch falsch und warum hat hier die Weltwoche immer wieder eine andere und wie sich jetzt herausstellt, richtige Position eingenommen? Ja, weil wir eben die Meinungsvielfalt nicht ausknipsen, weil wir unseren Auftrag darin sehen, Gegensteuer zu geben, immer auch die andere Sicht in Betracht zu ziehen. Und bei all diesen Themen, die ich jetzt erwähnt habe, war es ja von Anfang an verboten, wenn es nach den Mainstream-Medien gegangen ist, überhaupt eine Debatte zu führen. Jeder, der es auch nur gewagt hat, eine andere Sicht zu formulieren, ist da attackiert, zusammengestampft worden. Wir haben es natürlich trotzdem gemacht, aber dieses Klima der Einschüchterung, das die Medien da hochgezogen haben und das natürlich von der Politik dankbar aufgenommen bzw. auch verstärkt wurde, in diesem Klima haben sich natürlich sehr viele Leute gar nicht mehr getraut, ihre Meinung zu sagen oder höchstens im vertrauten Kreise. Also das sind die großen Kapital- und Grundlagenirrtümer der Medien und sie sehen eben daran, wie wichtig es eigentlich wäre, eine offene Mediengesellschaft, eine offene Medienszene zu haben, die eben bereit wäre, die andere Sicht aufzunehmen und das herauszufordern, das zu hinterfragen, was da an angeblichen obrigkeitlichen Wahrheiten jeweils verkündet wird. Und was haben Sie alles gehört über den Ukraine-Krieg? Unmöglich zu verhandeln, das geht gar nicht, das ist Appeasement, das ist Einknicken vor dem neuen Hitler in Moskau. Klar, der Ukraine-Krieg ist eine Folge imperialen Eroberungswillens der Russen. Das ist ja die Theorie, die wie ein religiöses Dogma verkündet wurde, auch und gerade in der Schweiz, die Ukraine sei das Opfer einer imperialistischen Landeroberung, des Versuchs der russischen Führung, die Sowjetunion wieder aufzurichten. Ich habe eine ganz andere Theorie. Ich habe von Anfang an gesagt, nein, die Ukraine ist nicht das Opfer einer russischen imperialen Landeroberung, sondern die Ukraine wird verheizt im Zuge eines imperialistischen Ausdehnungskriegs des NATO-Staates USA. Ja, die Vereinigten Staaten von Amerika mit einer arroganten, mit einer alle Sicherheitsbedenken und Sicherheitswarnungen und Sicherheitsinteressen vor allem der russischen Seite wegwischenden NATO-Osterweiterung den Boden bereitet für die Eskalation dieses Kriegs, der übrigens nicht am im Februar 2022 angefangen hat, sondern bereits 2014. Es gab ja einen Bürgerkrieg, Beschuss der eigenen Bevölkerung durch Kiew und so weiter. Das hat man alles ausgeblendet. Das wollte man mit dem Begriff Zeitenwende, hochinteressant, die Zeitenwende, als ob man in den Geschichtsbüchern eine Seite einfach so umlegen könnte, das wollte man abwürgen, das wollte man einfach wegbringen. Das sind die Fehlbeurteilungen und wir sehen jetzt, dass sich die Medien erneut verrennen in der Beurteilung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der auf der Feindbildskala ja bald schon den russischen Staatschef Putin zu überholen droht. Und auch hier liegen sie erneut falsch. Mich erinnert diese Diskussion an etwas, was ich früher schon mitgemacht habe mit Blick auf einen amerikanischen Präsidenten. Aber ich möchte zuerst noch etwas ganz anderes sagen, nämlich, dass man sich bei Donald Trump vielleicht etwas weniger mit seinen unkonventionellen Methoden und seinem unkonventionellen Stil auseinandersetzen sollte, dafür verschärft und verstärkt mit der Substanz seiner Politik. Und die Substanz seiner Politik erinnert mich eben sehr stark an das, was ich damals als Gymnasiast, als Mittelschüler schon mitbekommen habe, nämlich sie erinnert mich an die Politik von Ronald Reagan. Ronald Reagan, der amerikanische Präsident, wurde damals ja auch von den Medien massiv überfahren. Man hat ihn unterschätzt. Das ist dieser drittklassige Hollywood-Schauspieler, der überhaupt keine Ahnung hat, der intellektuell alles andere als satisfaktionsfähig ist und der wird unterstützt da von dieser hysterischen Engländerin mit der Handtasche, Margaret Thatcher. Also schon damals die Medien mit aufgepflanzten Bajonetten. Und heute, viele, viele Jahre und Jahrzehnte später, erscheint dieser Ronald Reagan, den man einst so angefeindet hat, als Inbild amerikanischer Tugenden. Und lustig auch, damals waren die Medien ja sehr auf Sowjetunion-Kurs. Die Russland-Feindlichkeit, die sie heute sahen, die gab es früher umgekehrt als Sowjetunion-Freundlichkeit. Dabei war die Sowjetunion nun also wirklich ein Schurkenstaat, ein totalitärer Staat mit Gulags, mit Konzentrationslagern, mit Millionen von Toten auf dem Gewissen, da der Staatenlenker, vor allem Stalin, der Sieger des Zweiten Weltkriegs, der dann sein Terrorregime immer fürchterlicher ausbaute, abgelöst wurde. Und am Ende war das nicht mehr so schlimm wie unter Stalin, aber es war eine geriatrische, eine verkalkte Despotie. Aber die Medien haben da unendliches Verständnis aufgebracht. Warum? Weil die Sowjetunion eben zumindest auf dem Papier den gleichen linken Ideologien hinterherrannte. Das sind einfach hochinteressante Verdrehungen und Übereinstimmungen, jetzt in diesem Fall mit umgekehrtem Vorzeichen. Donald Trump, ein neuer Ronald Reagan. Ja, Ronald Reagan hat gesagt, weniger Staat, mehr Freiheit, runter mit der Bürokratie, Steuern senken, Bürger entlasten, Wirtschaft entlasten. Und er hat Druck gemacht auf die Sowjetunion, einerseits mit Aufrüstung, hat sie in den Ruin getrieben, in den Bankrott gleichzeitig. Er war eben kein sturer Ideologe, schon ein kalter Krieger, aber kein sturer Ideologe. Aber er hat eben auch die Hand ausgestreckt zur Diplomatie. Und wenn Sie das übertragen auf die heutige Zeit, dann sehen Sie da eben erstaunliche Parallelen, ja Übereinstimmungen zwischen der Politik eines Ronald Reagan und eines Donald Trump. Und eben auch Donald Trump ist ein Politiker, der mit seinen Grundsätzen operiert und der einen Wechsel, einen Wandel, eine Richtungsänderung in der Politik versprochen hat. Und anstatt sich jetzt da frenetisch an diesem Politiker abzuarbeiten, sollte man sich die Mühe nehmen, vielleicht etwas sachlicher drauf zu schauen. Denn Donald Trump ist ein Politiker meines Erachtens, der an das glaubt, was er macht, und er macht auch das, was er sagt. Weniger Staat, mehr Freiheit, mehr Meinungsäußerungsfreiheit, weg mit dieser ideologischen Genderpolitik, aufhören mit diesem Klimadogmatismus, zurück zum Common Sense und zur freien Meinungsäußerung. International Gesprächsbereitschaft, Diplomatie, aber auf der Grundlage einer starken Armee, und er lässt auch die Muskeln spielen. Was Sie da hören in den Medien, Trump sei ein Höfling, ein Schoßhund von Putin, das ist dummes Zeug, das sehen Sie aufgrund seiner Entscheidungen. Er hat ja Sanktionen gegen Russland angedroht und jetzt, wenn wir uns dann gleich mit diesem Durchbruch, mit diesem diplomatischen Triumph in Saudi-Arabien beschäftigen, dann sehen Sie, dass auch diese Theorie da des Putin-Freundes da des Putin-Charmeurs Donald Trump, dass die einfach an den Haaren herbeigezogen ist und überhaupt nicht stimmt. Also Trump bringt eine Neuausrichtung der Politik. Trump ist auch kein Moralist und das ist das, was ihn natürlich in den Augen der Moralisten so hassenswert macht. Er misstraut diesen aufgeblasenen Posen und die Moralisten fühlen sich durch ihn natürlich erkannt, durchschaut und entlarvt. Darum hassen sie ihn so sehr, darum gehen sie ihn auf ihn los. Und sie sehen an der ganzen Trump-Berichterstattung, dass dieser Moralismus eben auch durch die schweizerischen Medien geistert. Und jetzt lesen wir heute Morgen, und das ist eine ganz bemerkenswerte Nachricht, wir lesen Einigung in Jeddah, die Ukraine ist zu sofortiger Waffenruhe bereit, die USA liefern erneut Waffen. Nach stundenlangen Verhandlungen in Saudi-Arabien haben sich die Ukrainer und die Amerikaner geeinigt. Kiew will einen 30-tägigen Waffenstillstand akzeptieren. Washington nimmt die Waffenhilfe wieder auf. Nun liegt der Ball beim Kreml-Chef Wladimir Putin. Das ist ein Durchbruch. Das ist bereits ein Triumph für die Trumpsche Diplomatie, der eben kein Ideologe ist, sondern ein Pragmatiker und einer, der gerade im Ukraine-Dossier bewiesen hat, wie geschickt er taktiert. Was haben die Medien geschrieben nach dem Zusammenprall der beiden Trump und Zelensky im Weißen Haus? Ja, jetzt habe er gebrochen, nicht nur mit der Ukraine, er habe auch mit dem Westen gebrochen, mit Europa. Und man müsse jetzt unilateral da die Ukraine unterstützen in ihrem Krieg. Es dürfe auf keinen Fall eine solche Waffenruhe geben. Die Europäische Union auch hier einmal mehr aufs Krasseste, aufs Heftigste widerlegt und damit eben auch die Medien, die ja mit dem politischen Mainstream in hypnotischer Verbundenheit zusammenwirken, geradezu telepathisch, wie da eine Gedankenübertragung jeweils stattfindet, kommunizierende Röhren sich wechselseitig verstärken. Nein, Trump hat es richtig gemacht. Er hat dem undankbaren Zelensky in Washington gesagt, so geht's einfach nicht. Ich meine, du müsstest uns Danke sagen. Wir haben dich jetzt jahrelang durchgefüttert, aber du verhältst dich wie ein undankbarer Schuldner. Komm wieder zurück, wenn du dich da beruhigt hast. Kaum hatte sich Zelensky beruhigt, ein paar Tage später, sich eben auch abwendend von seinen Freunden in der Europäischen Union. Das ist ja eine unglaubliche Schlappe gewesen. Die Europäer wollten sich da vor Zelensky stellen, aber Zelensky wollte gar nicht, dass sich die Europäer vor ihn hinstellen. Er hat sich dann sofort wieder mit Trump verständigt und dann hat Trump auch sofort wieder eingewilligt und gesagt, also dann unterhalten wir uns über den Frieden. Und man hat sich jetzt auf einen Waffenstillstand geeinigt und das hat ja Zelensky noch ausgeschlossen. In Washington hat gesagt, nein, ein Waffenstillstand ist viel zu wenig. Also das ist ein Durchbruch, meine Damen und Herren, das ist ein Triumph für die Trumpsche Diplomatie und die Medien sehen schon wieder alt aus, denn die Medien haben natürlich eine ganz andere Richtung hier getrommelt und sie haben sich auch in feindseliger Abneigung eingebunkert gegen diesen amerikanischen Präsidenten, der sich eben als Friedenspräsident entpuppt. Er hat Grundsätze, er glaubt an das, was er sagt und er macht, was er verspricht und offensichtlich hat man sich dermaßen abgewöhnt, dass es solche Politiker gibt, dass man gar nicht umgehen kann mit einem wie Donald Trump. Ist er jetzt ein Höfling von Putin? Ist das jetzt ein Waffenstillstand auf Kosten der Freiheit und gewissermaßen in den Interessen des Kreml? Nein, das ist nicht so, weil er jetzt die Waffenhilfe und auch die Geheimdienstunterstützung für die Ukraine sofort wieder erneuert hat, damit natürlich Druck aufbaut, auch auf die russische Seite. Trump macht Friedensdiplomatie. Er ist nicht auf der Seite Russlands, er ist nicht auf der Seite der ukrainischen Regierung oder dieser spezifischen Regierung, sondern er ist auf der Seite des Friedens und man könnte sagen, auf der Seite all jener, die wollen, dass dieses fürchterliche Sterben aufhört. Und das fürchterliche Sterben geht ja noch weiter. Dieser Krieg eskaliert noch. Es hat jetzt Drohnenangriffe auf Moskau gegeben. Aufhören. Zum Glück haben wir diesen amerikanischen Präsidenten, diesen neuen Ronald Reagan, der genauso angefeindet und unterschätzt wird wie damals der amerikanische Präsident, der als Schauspieler begonnen hat und nachher alle verblüfft hat. Nein, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht und das ist auch keine abschließende Würdigung des amerikanischen Präsidenten. Das kann auch alles noch schief gehen. Seinen Zollkrieg sehe ich kritisch, allerdings löst das bei mir keine Beklemmungszustände aus, weil ich Trump eben nicht für einen religiös-gläubigen Protektionisten halte, eben nicht für einen Ideologen, sondern ich glaube, er setzt seine Zollpolitik ein, um hier ganz gezielt bestimmte Zwecke durchzusetzen, bestimmte Ziele zu erreichen. Er möchte etwa nicht mehr, dass die Mexikaner diese illegale Migration laufen lassen, und er macht Druck auf Kanada aufgrund dieser Drogenexporte, die es da offenbar geben soll. Aber eben, wenn jetzt der Protektionismus die Essenz seiner Politik wäre, dann hätte das fatale Konsequenzen, vor allem auch für die amerikanische Volkswirtschaft. Aber das scheint mir hier bis jetzt zumindest nicht der Fall zu sein, ungeachtet all dessen. Das kann natürlich auch Eigendynamiken entwickeln. Die Börsen beben bereits, die Medien greifen das auf in der üblichen Nervosität und Aufgeschrecktheit. Dazu ist zu sagen, dass auch unter Reagan und Thatcher es gelegentlich gerumpelt hat. Wenn sie eine falsche Politik, eine falsche linksgrüne Politik beenden und den ganzen Apparat da wieder etwas neu ausrichten wollen, ja, dann rumpelt es eben, dann wirkt sich das auch auf die Wirtschaft aus. Bundesratswahl. Was wird da heute entschieden unter der Bundeshauskuppel? Hat ja jetzt nicht wahnsinnig die Leute bewegt, diese Nachfolgewahl auf den überstürzten Fluchtaktionismus da der bis vor kurzem noch im Bundesrat sitzenden Viola Amherd, die Mittepartei mit einer ziemlich schlingernden Nachfolgebewerbungsauswahl, die da allerlei Abgründe hat erkennen lassen, alle Tenöre der Mittepartei haben sich da weggeduckt, weil keiner wollte diesen Trümmerhaufen VBS anpacken. Und wir haben jetzt ja die ironische Situation, dass das letzte Vermächtnis von Frau Amherd, der F-35, der amerikanische Flieger, der wird ausgerechnet von den größten Kritikern von Amherd verteidigt, nämlich von der SVP, während die anderen allmählich die Lust zu verlieren scheinen. Eine komplett überschätzte Politikerin. Und jetzt kommen zwei Kandidaten. Zuerst angetreten ist Markus Ritter, der Bauernpräsident, der beherzt in den Ring geworfen hat seinen Hut und gesagt hat, so, ich traue mir das zu und ich werde dieses Chaos dort beenden, ich werde die Probleme lösen, ich packe an. Und er hat das mit der ihm eigenen Bodenständigkeit und Direktheit getan. Das hat natürlich alle Linken, Eingemieteten und Schwankenden im Bundeshaus in Alarmzustand versetzt. Also hat man fieberhaft begonnen, einen anderen Kandidaten auszusuchen. Und man hat ihn gefunden in dem ziemlich farblosen und konturlosen Martin Pfister aus dem Kanton Zug, der dann entsprechend in den Sympathieranglisten hochgeschossen ist im Bundeshaus. Aber je länger diese Hearings dauerten, desto mehr haben vielleicht auch seine Unterstützer gemerkt, dass das jetzt doch ein bisschen sehr, sehr harmlos ist und sehr unverbindlich, der Mitte-Politiker ohne Eigenschaften. Und die Mitte ist ja ohnehin schon eine Partei ohne Eigenschaften, weil die Mitte ja der politische Nichtort schlechthin ist. Und jetzt ist interessant, werden sich also die linken Rittersaboteure durchsetzen, unterstützt natürlich auch von vielen Abweichlern in der Mitte und auch von der FDP, weil die FDP eine religiöse Abneigung geradezu schon gegen Bauern hat. Man fühlt sich da offensichtlich als etwas Besseres da in der einstigen Honoratiorenpartei, sozusagen im Rotary-Club unter den Schweizer Parteien. Nichts gegen den Rotary-Club, aber hier hat die FDP schon Anzeichen einer etwas geschlossenen Gesellschaft, die sich eben da irgendwie erhaben fühlt. Und so ein Bauer, das kommt ihnen jetzt ganz schräg rein. Und wir werden es sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich jetzt auch die mutmaßlichen Wähler, also die Parteien, die dem Martin Pfister die Stimme geben möchten, dass die vielleicht Angst bekommen, dass wenn dieser Bundesrat, sollte es denn werden, den Laden nicht mehr flott kriegt, wenn also Martin Pfister auch versagt, dann wäre das natürlich eine unglaubliche Schlappe, nicht nur für die Mittepartei, sondern auch für die Leute, die diesen Martin Pfister gewählt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Probleme mittlerweile so groß sind und eben angesichts der Notwendigkeit, dass man die Schweizer Armee wieder in Ordnung bringen muss, dass da vielleicht jetzt doch einige die Stimme wieder Ritter geben. Denn bei Ritter haben sie immerhin Gewähr, dass man, wenn es dann nicht klappt, dem Ritter selber die Verantwortung zuschieben kann. Das ist hier ganz interessant. Wir werden sehen, meine Wahl wäre Ritter, weil er hier angetreten ist, wirklich etwas zu machen. Er ist ein Macher, er ist einer, der durchsetzen kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das hat der Martin Pfister jetzt überhaupt nicht erkennen lassen, dass er dazu in der Lage oder auch willens wäre. Nun wird es konkret, die EU-Kommission will Abschiebezentren in Drittstaaten erlauben, aber ein großes Problem bleibt. Ist der Wille endlich da, diese illegale Migration zu begrenzen? Ich glaube, er wird stärker in der Europäischen Union, aber er ist immer noch schwach genug und vor allem ist er zu schwach, um die Konstruktionsfehler der Europäischen Union zu überwinden. Und der Konstruktionsfehler liegt ja darin, wie wir hier schon oft gesagt haben, alle sind für alles verantwortlich und niemand für etwas. Und es funktioniert einfach nicht, wenn Sie mit dieser Methode versuchen, die gemeinsamen Außengrenzen zu sichern. Die sind dann eben löchrig. Ausgemachter Skandal. Rumäniens Verfassungsrichter schließen Calin Ceaușescu endgültig von der Präsidentschaftswahl aus. Das ist ein Frontalangriff auf die Demokratie. Brüssel unternimmt überhaupt nichts. Und das sollte nun also wirklich dem hintersten und letzten Schweizer die Augen öffnen, dass diese EU ein undemokratisches, antirechtsstaatliches Gebilde ist, das sich permanent aufspielt und so tut, als verkörpere es Demokratie und Rechtsstaat. Das Gegenteil ist der Fall. Was wir jetzt wissen, ist, dass es kaum belastbare Argumente gibt und auch die Argumente, die sie verwenden, da die Verfassungsrichter, die sind Hanebüchen. Sie sagen, dieser Kandidat, der dürfe nicht mehr antreten, der Sieger, der Mann, der von den Rumänen gewählt wurde im ersten Durchgang, der dürfe nicht mehr antreten, weil es Einmischungen gab der Russen, weil es Desinformation gab und weil dadurch die rumänischen Wähler getäuscht worden seien. Ich meine, was sind denn das für Begründungen? Ich meine, das ist eine Entmündigung des Souveräns. Möglicherweise und ziemlich sicher haben es die Rumänen eben realistischer gesehen als diese Verfassungsrichter. Das ist doch eine Beleidigung, das ist eine Ohrfeige ans Volk. Was meinen denn diese Richter? Wie spielen sich die denn auf? Glauben die, die hätten ein überlegenes Beurteilungsvermögen? Und sie legen ja keine Fakten auf den Tisch. Wenn jetzt dieser Kandidat gewissermaßen ein Geheimagent von Russland wäre, ein bezahlter Doppelagent oder so irgendetwas, oder ein Doppelagent der Vereinigten Staaten oder ein bezahlter Quisling oder wie auch immer Sie das nennen wollen, ja, dann gäbe es ja einen strafrechtlichen Case gegen ihn, einen strafrechtlichen Fall. Dann könnte man sagen, der Mann hat Gesetze verletzt, aber das ist ja nicht der Fall. Das ist eine reine Anmaßung, das ist der lupenreine Richterstaat, der da mit den Füßen über die Demokratie hinwegtrampelt. Und diese Nachricht wird viel zu klein gefahren und es ist so entlarvend, dass Brüssel überhaupt nichts sagt. Dann habe ich einen Artikel gelesen heute Morgen in der NZZ, Europa ist von amerikanischen Waffensystemen abhängig. Ja, das muss man vor allem dem FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt sagen, diesem neutralitätsmüden, anpassungsfreisinnigen, der jetzt den Appeasement-Kurs gegenüber der Europäischen Union fährt, komplett die Orientierung verloren hat, ohne jeglichen Kompass jetzt da herumschwirrt, herumirrt. So tragisch, bedauernswert, beklagenswert. Die FDP ist im Moment im Begriff, ja wirklich eigentlich alles über Bord zu werfen, was sie einstmals aufgerichtet hat, allem voran den unabhängigen, freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat Schweiz, der eben unabhängig bleiben muss, sonst ist die Schweiz keine Schweiz mehr. Aber das haben die Freisinnigen vergessen. Und Thierry Burkhardt hat auch vergessen, dass die besten Waffen in den Vereinigten Staaten gemacht werden. Er wollte ja die Idee da nach oben bringen in Interviews. Wir sollten die Waffen nur noch bei der EU kaufen, gegen diesen bösartigen, gegen diesen unmöglichen Trump. Wir müssen jetzt auch auf Distanz gehen. Ich meine, es ist wie ein Hühnerhaufen. Lassen Sie sich da anstecken von dieser irrlichternden Nervosität in der Europäischen Union. Und da kommen jetzt ein paar Gegenfakten. Nein, man kann in der Europäischen Union keine tragfähigen Waffensysteme kaufen, die die Schweiz braucht. Wir müssen dazu auch mit den Amerikanern Geschäfte machen. Selbstverständlich, das ist komplett an der Wirklichkeit vorbei. Wir haben einen neuen Präsidenten, aber wir haben immer noch schiefe Praktiken in den Vereinigten Staaten. Offensichtlich werden dort nach wie vor Bücher zensiert. Dann haben wir Verschärfungen des Asylrechts in Bern. Man will die Grenzkontrollen verschärfen, aber das löst Kritik von Seiten der Volkspartei, der Schweizerischen Volkspartei SVP aus. Die SVP stellt sich meines Erachtens zu Recht auf den Standpunkt, nehmen wir das Dubliner Flüchtlingsabkommen ernst, dann darf auf dem Landweg kein Asylantrag in der Schweiz mehr gestellt werden. Und jetzt noch die letzte großartige Nachricht. Der EHC Kloten erreicht das Playoff und spielt das Derby gegen die ZSC Lions in der obersten Spielklasse auf den schweizerischen Eishockey-Rings. Ich habe am Montag diesen finalen Thriller gegen Ambri angeschaut und war begeistert. Unglaublich. Kloten ging 2-0 in Führung. Dann zu Beginn des zweiten Drittels 3-0. Dann innerhalb von etwa 2-3 Minuten schießen die unermüdlich kämpfenden Tessiner 3 Tore. Brandgefährlich. Ihre erste Linie und die Klotener in den Seilen hängend, angeschlagen, ein Kinnhaken, den sie nicht gesehen haben. Das sind ja die Schläge, die einen K.O. machen. Aber sie haben dann Charakter gezeigt. Diese Mannschaft, die eben nicht so viel Geld hat wie die anderen, die von dem idealistischen, beherzten Präsidenten Jan Schibli mit seiner Schibli Elektrotechnik, ein sehr erfolgreiches Unternehmen, hier sich ein Herz gefasst hat und diesen Club, der ja in die Schieflage geraten ist vor einigen Jahren und noch nicht ganz aus dem Schneider ist, dass er diesen Club gepackt hat und gesagt hat, unter Aufopferung auch meiner persönlichen Finanzen möchte ich diese große Tradition des Eishockeys in Kloten weiterführen. Es hat ja viele gegeben, die da Anteile an der Sanierung haben. Wichtig natürlich auch Philipp Gedul und Thomas Matter, der SVP-Nationalrat, und Philipp Gedul, der Denner Erbe, der ist als erster Präsident da gekommen, als das wirklich in Scherben lag nach der Ära Bircher. Und auf Philipp Gedul folgte dann Hans-Ulrich Lehmann, der auch sehr viel Geld da investiert hat und nach vorne gegangen ist, diesen Club gepackt hat. Mike Schelchli, der Unterhaltungsunternehmer, und jetzt Jan Schibli, der Elektrotechniker gewissermaßen, der mit so viel Herzblut Großartiges erreicht hat. Die Mannschaft relativ jung, viele eigene Junioren mit einem tollen Trainer. Man hatte sogar noch eine Dopingaffäre und den Spitzenspieler Altonen. Man hat das alles weggesteckt, ist nochmals in Rücklage geraten nach einem tollen Saisonstart. Aber jetzt hat man es noch auf den letzten Metern ausgebügelt. Ja, nach dem 3-3, wie ging es dann weiter? Kloten schoss noch 2 Tore, aber Ambri nochmals 1-5-4. Die Tessiner hätten allerdings mit einem Tor Differenz gewinnen müssen, um in die Verlängerung zu kommen. Dazu ist es dann nicht mehr geraten. Allerdings die letzten 5 Minuten Ambri ohne Torhüter drückend durch Kloten hat es geschafft. Und jetzt gegen den ZSC, das ist vermutlich die bestausgestattete Mannschaft der Liga, mit dem Präsidenten Walter Frey von der Emil Frey AG, auch bewundernswert, was er natürlich aus dem ZSC gemacht hat. Sie sind favorisiert, aber Kloten, die einstige Dorfmannschaft, mittlerweile ist ja Kloten auch kein Dorf mehr, sondern eine wachsende Flughafenstadt, aber der EHC Kloten, nehmt es mir nicht übel, Freunde vom ZSC, aber ich wechsle die Clubfarben nicht, mein Herz schlägt für den EHC, und wir werden mal sehen, was da nach dieser Best of Seven Serie herauskommt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und kommen Sie heute nach Weinfelden. Ich freue mich. Und gleich geht's weiter mit der internationalen Ausgabe. Bis gleich.